Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Nähkästchen des Fußballs. Heute bin ich leider alleine ohne Lennart. Lennart hat heute keine Zeit, aber wenn man diese Folge nicht heute rausbringen würde, wann sonst, weil ein Tag nach den DFB-Pokalspielen sollte man darüber berichten. Jetzt ist das noch frisch und auch mal interessant. DFB-Pokal ist ja mal was anderes und ich erkläre euch heute in dem Video, warum wer in welchem Spiel gewonnen hat. Ja, normalerweise heißt es ja, der DFB-Pokal hat seine eigenen Gesetze. In diesem Viertelfinale galt das leider nicht unbedingt. Es hat sich in jedem Spiel der vermeintliche Favorit durchgesetzt. Was ich persönlich ein bisschen schade finde, Lennart findet das eher gut, weil Lennart lieber hochklassige Spiele sehen will. Ich will lieber Überraschungen sehen. Also tolle Stories, wie sich ein Zweitligist hochkämpft oder muss auch kein Zweitligist sein, kann auch ein Bochum oder so. Fand ich auch schön, dass sie relativ weit gekommen sind. Wenn die weitergekommen wären, hätte mich das auch für sie gefreut. Nur als Beispiel, ich sehe lieber Überraschungen im DFB-Pokal. Lennart ist der Meinung, dass schon eigentlich ein gutes Finale, zum Beispiel Dortmund gegen Bayern im Finale, eigentlich das Beste wäre. Sehe ich ein bisschen anders. Aber ihr könnt auch da euch uns mal eure Meinung zu mitteilen. Wir wollen auf Instagram eine Umfrage machen. Wenn ihr noch rechtzeitig dran seid, könnt ihr da auch mal gerne abstimmen, ob ihr es gut findet, dass dieses Jahr relativ viele Zweitligisten und unterklassige Erstligisten weitergekommen sind und dafür schon ziemlich viele Favoriten rausgeflogen sind, wie Bayern, Dortmund, Leverkusen, Hoffenheim und noch ein paar andere. Also jetzt sind ja nur noch Union Berlin, Leipzig, Freiburg und der HSV im Halbfinale. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit allgemeinen Statistiken, na, Statistiken würde ich es nicht nennen, mit allgemeinen Facts über den DFB-Pokal an. Ich habe ein paar rausgesucht. Also damit ihr überhaupt wisst, was der DFB-Pokal ist, ganz grob, 1935 wurde er gegründet und hieß erst der Chammer-Pokal nach dem Gründer, der den DFB-Pokal erfunden hat und auch die Trophäe bereitgestellt hat. Damals war ein Wanderpokal. Genau, 1943 aber wurde er dann zum DFB-Pokal umbenannt. Also schon sehr, sehr alter Wettbewerb, schon deutlich länger als die Bundesliga. Bundesliga gibt es ja seit 1963 und seitdem haben halt am meisten Dortmund und Bayern die Trophäe geholt. Schalke war auch häufig dabei, also die drei haben definitiv am häufigsten die Trophäe in den Händen halten können. Ja, das war es schon ganz grob eigentlich. Dann fangen wir jetzt an mit den aktuellen Spielen, und zwar St. Pauli gegen Union Berlin war ja am Dienstag schon, die anderen drei Spiele waren am Mittwoch. Ich würde sagen, ich mache das ungefähr nach der Reihenfolge, also St. Pauli gegen Union Berlin, wo Union Berlin sich durchsetzen konnte, gegen St. Pauli mit 2:1, sehr, sehr unglücklich für St. Pauli, weil St. Pauli war in Führung gegangen und ist dann vor beiden Gegentoren, also in der ersten Halbzeit sind sie in Führung gegangen, dann ganz kurz vor der Halbzeit ist der Torwart Dennis Marsch ausgerutscht von St. Pauli, den Ball hätte er vermutlich sonst abgefangen, aber so konnte er den Ball nur noch abwehren von, ich glaube, Avoni war es, und da ist dann vor die Füße von Geraldo Becker gefallen, der dann zum 1:1 einnetzen konnte. Und beim 2:1 relativ spät in der zweiten Hälfte ist Jakov Medic, der Innenverteidiger-Chef, also der Verteidigungschef, weggerutscht. Er hat so ein starkes Spiel gemacht, Jakov Medic, und ist dann weggerutscht vor dem Gegentor. Und dann ist Vogelsammer einfach aufs leere Tor zugelaufen und hat den Ball dann ganz souverän untergebracht im Tor. Aber nichtsdestotrotz, es war eine ganz, ganz starke Leistung von St. Pauli. Ich würde sagen, es war ein Spiel auf Augenhöhe, vielleicht Union Berlin einen Tick besser, aber da hätte ich mich auch sehr, sehr für St. Pauli gefreut. Timo Schulz hat mit einer strategischen Änderung zu sonst immer dem 4-1-2-1-2 Präferierten in der Liga, hat er was geändert. Und zwar hat er überraschend, viele sind davon ausgegangen, dass Ditgen, der leider schon nach 30 Minuten ungefähr vom Platz musste, verletzungsbedingt, aber er hat, also Timo Schulz, der Trainer von St. Pauli, hat ihn statt eigentlich erwartet auf dem Sturm, im Sturm hat er ihn auf Linksverteidigung eingesetzt, sodass es zu einer Fünferkette wurde. Das heißt, der Linksverteidiger ist in die Dreierkette gerutscht, das war Paccarada, und Ditgen hat die linke Seite der Fünferkette gemacht für ein etwas defensiveres Spiel, weil man wollte Union locken, dass Union in die gegnerische Hälfte kommt, halt zu St. Pauli, weil das Ballbesitzspiel liegt Union Berlin die ganze Saison schon nicht wirklich. Ja, Ditgen musste dann aber leider verletzungsbedingt runter, wie gesagt, und dann kam Lars Ritzka rein, der erst 6 Spiele für St. Pauli gemacht hat, die meisten davon nur Kurzeinsätze, und da konnte er mal zumindest mal 60 Minuten spielen und hat das auch sehr, sehr ordentlich gemacht, eigentlich mehr als ordentlich. Ich mochte ihn schon bei Ferl, er ist von Ferl gekommen vor nicht allzu langer Zeit, und ja, eigentlich hat er mir da schon immer sehr, sehr gut gefallen, und gestern hat er auch ein gutes Spiel gemacht. Nicht besonders auffällig, aber ich wollte ihn einfach mal ernennen. Dazu kann man auch noch andere ernennen. Allgemein diese Saison, St. Pauli ist natürlich in der Hinrunde fast eine Überfliegermannschaft gewesen. Also lange Erster, dann, ich glaube, Zweiter zur Winterpause gewesen. Gerade am 17. Spieltag oder so zurückgefallen, weil sie 3:0 gegen Kiel verloren haben. Hat Darmstadt sie überholt oder so, war das. Auf jeden Fall sind seit die Rückrunde begonnen hat, ein paar Verletzungen dazu gekommen. Das ist natürlich ganz, ganz bitter für St. Pauli, weil viele, die in der Hinrunde so überzeugt haben, vor allem in der Defensive, in der Innenverteidigung oder auch im defensiven Mittelfeld, Smith, sind verletzt, und jetzt halt auch Ditgen hat sich ja auch noch verletzt. Da wird schon eng, vor allem in der Defensive. Sie haben auch mit Beifuß in der Innenverteidigung gespielt, hat kaum Zweitliga-Erfahrung überhaupt gehabt, aber wurde direkt ins kalte Wasser gegen Erstligisten geworfen, hat das Ganze ziemlich gut gemacht. Also nicht besonders gut, aber sehr, sehr souverän auch, kann man auch nennen, finde ich, als positiven Spieler in diesem Spiel. Ja, dazu natürlich wichtige Spieler, Burgstaller im Sturm, immer wieder verbal vor allem wichtig, läuft an, war unglücklich gestern, also konnte halt nichts wirklich dazu beitragen, was zählerisch war. Also ja, aber er ist total wichtig für die Mitspieler, für zum Beispiel einen Kieré, der neben ihm total für Wirbel sorgt, immer wieder mit seiner technischen Klasse, und er hat auch das Tor nach einem Freischuss gemacht, das 1:0. Ja, da wollte ich noch sagen, Freischussvarianten sind extrem unterschätzt, glaube ich. Also es war so, dass ein Freischuss halt aus gefährlicher Position, und dann wurde der Ball so ein bisschen in die Mitte gespielt, damit Kirin an der Mauer vorbeischießen kann. Und er hat ihn dann in die lange Ecke geschossen, und Renault sah nicht gut aus, konnte den Ball schlecht sehen, wusste ja aber auch nicht, wohin Kieré schießen wird. Also ich glaube, Freistoßvarianten sind extrem unterschätzt und sollte jedes Team mal mehr einbauen. Karlsruhe hat letzte Saison viele kreative Varianten gehabt, in der zweiten Liga, und ist auch sehr, sehr erfolgreich nach Standards gewesen, und das zeigt auch, und auch die Variante war ja erfolgreich. Also nur aufs Tor schießen bringt nicht immer das meiste. Man kann auch mal eine Flanke aus einer gefährlichen Position, weil damit rechnet auch kaum einer eigentlich. Genau, das finde ich auf jeden Fall zu Freischussvarianten. Aber zum Spielstil von St. Pauli. St. Pauli versucht natürlich als Aufstiegsaspirant, versuchen sie natürlich, Spiel unter Kontrolle zu haben. Ruhiger Aufbau mit Jakov Medic, vor allem in der Innenverteidigung. Spielerisch sehr, sehr stark. Kam ursprünglich auch aus dem defensiven Mittelfeld, hat er früher gespielt. Ist jetzt bei St. Pauli zum spielstarken Innenverteidiger umfunktioniert worden. Und auch in der Liga versuchen sie häufig über Ballbesitz zu kommen, dann zum Beispiel nach außen zu spielen, zum Beispiel auf Paccarada, der weiß häufig, was mit dem Ball anzufangen. Seine Pässe in die Mitte, gestern ist er als Kapitän aufgelaufen, weil Zander hat gespielt rechts, Zierreis ist verletzt, der eigentliche Kapitän, genau, da war Paccarada, ist der Ersatzkapitän ja von den, was ist der Spitzname von St. Pauli? Von den St. Paulianern, sage ich dann halt. Ja, seine Pässe in die Mitte, seine scharfen Pässe in den Rückraum, nicht mal, wenn er zur Grundlinie durchgedrungen ist, sondern einfach in der Mitte setzt sich, also der Ball ist auf außen zum Beispiel jetzt bei Paccarada, der spielt den scharf in die Mitte auf Burgstaller, kann irgendwo im Mittelfeld sein, weil Burgstaller sich abgesetzt hat, und die Pässe kommen fast immer punktgenau bei Paccarada, sodass ganz neue Möglichkeiten entstehen, der Gegner auf dem falschen Fuß häufig erwischt wird, und wenn dann das ganze Team umschaltet, das ist eine große Stärke von St. Pauli, und dafür ist Paccarada auch extrem wichtig, generell die Saison ja extrem wichtiger Bestandteil. Und noch ein letzter Spieler, der mir auch wieder gut gefallen hat, wie eigentlich immer, ist Hartl im Mittelfeld, läuft und läuft und läuft, verbindet Offensive mit Defensive, also vor allem trägt er viele Bälle nach vorne und kann mit dem Ball auch ordentlich was anfangen. Diese Saison auch extrem, extrem wichtig im St. Paulianer Mittelfeld. Dennoch, Union Berlin hatte halt die Glücksfee auf seiner Seite, oder auf ihrer Seite hatten die Union Berlianer, nee, das war St. Pauli, die Eisernen, genau, da weiß ich den Spitznamen immerhin, Ja, Union hat immer mal wieder versucht, St. Pauli unter Druck zu setzen in dem Spiel. Nur wenn es Sinn gemacht hat, hat man wirklich gemerkt, also sie haben nicht die ganze Zeit sinnlos angelaufen, sondern wenn St. Pauli sich zu viel Zeit gelassen hat, sind sie nach und nach rausgerückt und dass sie dann sie in Bedrängnis bringen konnten, aber vor allem auf Sicherheit bedacht, natürlich bei den Unionern. Defensiv sind sie ja sowieso in der Liga sehr, sehr gut und offensiv hapert es hin und wieder nochmal, aber die Defensive ist schon die große Stärke von Union Berlin. Das liegt auch an den guten Innenverteidigern, die auch mit nach vorne arbeiten können. Zum Beispiel Baumgartel ist mir immer wieder aufgefallen, der nach vorne einfach mal einen Sprint anzieht, dann rausliegt auf Trimmel und Trimmel spielt eine Flanke in die Mitte. Flanken sind sowieso die große Stärke schon seit sie in die Bundesliga gekommen sind von Union Berlin. Oder lange Pässe auf Außen gehen auch. Also sehr, sehr variabel, nur halt meistens über Außen bei Union Berlin. Oder halt über mittlerweile, also so war es zumindest am Anfang, dass sie immer über Außen gespielt haben. Mittlerweile sind sie deutlich variabler geworden, deswegen sind sie auch so weit oben, weil sie halt nicht mehr so über Außen spielen müssen, sondern sie haben ja auch einen Taiwo Awoniyi zum Beispiel, der den Ball sehr, sehr gut behaupten kann, wenn er einen langen Ball von hinten bekommt, einfach den Körper reinstellt, sehr, sehr schwer zu verteidigen ist und dann ablegen kann und dann läuft der Konter. Kontern ist ja sowieso bei Union Berlin eher gerne gesehen als ja, Ballbesitzfußball. Und Khedira ist natürlich, also Khedira ist wirklich extrem wichtig. Generell Sechser sind sehr, sehr unterschätzt, glaube ich. Insgesamt in ganz Fußball, weil sie sind so unauffällig, holen Bälle, stellen einfach nur Räume zu manchmal und das fällt halt nicht auf, weil sie kaum Tore schießen natürlich, aber sie sind enorm, enorm wichtig. Wahrscheinlich einfach die wichtigste Position pro Team. Also Khedira weiß auch sehr, sehr spielintelligent, wenn Baumgartel zum Beispiel nach vorne geht, lässt er sich fallen, damit die Dreierkette trotzdem steht. Oder zum Beispiel kann auch dann mal Trimmel hinten bleiben oder so. Union Berlin hat sehr, sehr viele etwas ältere, aber sehr viele dafür auch spielintelligente Spieler und das ist auch das, was Urs Fischer braucht für sein System, weil schon hin und wieder ziemlich knifflig, also schwierig zu spielen ist und auch zu verstehen ist. Ich tue mir immer wieder schwer, wenn ich Union sehe, da machen die das, da machen die das. Das ist wirkt nicht einheitlich, aber da steckt eine ganz, ganz klare Philosophie hinter Urs Fischer und den Unionern und mit der Zeit wurde das auch immer perfektioniert, seit sie aufgestiegen sind. So, das war das Spiel, was ich persönlich am meisten zu notiert hatte und auch taktisch am spannendsten fand. Dann gab es noch Leipzig gegen Hannover. Das war nicht das spannendste Spiel. 4:0 ist es am Ende ausgegangen für Leipzig. Leipzig ist natürlich, waren sie schon in der letzten Runde, aber jetzt sind sie noch mehr Top-Favorit in dieser Saison. Bis ins Halbfinale jetzt schon gekommen. Mich würde schon wundern, wenn sie den nicht gewinnen, den Pokal, aber ich würde lieber ein Freiburg oder ein HSV am Ende mit der Trophäe in der Hand sehen. Als ein Leipzig. Ist nur meine Meinung, aber das wäre schon ein schönes Märchen, wenn jetzt halt nicht Leipzig gewinnt, sondern zum Beispiel Freiburg, die super gut wirtschaften, kommen wir gleich noch zu. Ja, aber Leipzig ist jetzt erstmal der Top-Favorit. Man hat natürlich gesehen, sie haben Hannover keine Chance gelassen. Hannover fand ich nicht besonders stark. Ich erkläre auch noch warum. Aber Leipzig, auch die Konterabsicherung ist einfach richtig gut. Bei Ballverlust ist direkt alle legen den Rückwärtsgang ein. Das ist bei vielen Vereinen anders und Leipzig, das hat Tedesco auch geändert von Jesse Marsch, weil Leipzig wirkte am Anfang der Saison ein bisschen behäbig unter Jesse Marsch halt noch und jetzt ist das zack, sind alle wieder hinten und es wird geklärt, die Szene. Also Konter können sie wirklich gut verteidigen, schnell im Kopf. Viele junge Spieler im Gegensatz zu Union Berlin, also quasi genau das Gegenteil. Dagegen Hannover hat mir, wie gesagt, nicht gut gefallen. Erstmal war kaum eine Stimmung im Stadion. Also ich muss wirklich sagen, ich habe am Tag davor die alte Försterei bei Union Berlin gegen St. Pauli gesehen. Am Tag danach Bochum gegen Freiburg. Also nee, nicht am Tag danach, aber ein paar Stunden danach. Und da war bei beiden Spielen super Stimmung im Stadion. Es hat einfach Spaß gemacht, das zu gucken. Und bei Leipzig gegen Hannover war so, ja, da wurde mal gejubelt, wenn. Eigentlich wurde ja nicht mal gejubelt, weil sie 4:0 verloren haben. Also hin und wieder wurde mal irgendwo gejubelt, aber kaum Gesänge, wirklich auf Dauer. Von der Stimmung im Stadion her ist das kein Vergleich auf jeden Fall. Und auch Hannover selbst hat sich daran ein bisschen angepasst, war natürlich nicht auf Augenhöhe mit Leipzig, das kann man gar nicht erst, das kann man auch nicht erwarten. Da hätten sie schon viel Glück gebraucht und einen super Super Spiel, aber vor allem in der ersten Halbzeit hat mir Hannover echt nicht gut gefallen, haben 2 Gegentore in der ersten, 2 in der zweiten kassiert. Aber in der ersten lief das viel schlechter. Sie wollten defensiv kompakt stehen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Die Abstimmung in der Viererkette. Häufig standen sie zu breit, also Hult und Moroja standen teilweise zu breit, dann mussten die Innenverteidiger auch ein bisschen nach außen ziehen und dann war die Mitte komplett frei. So sind eigentlich vor allem das erste, aber vielleicht auch das zweite Gegentor entstanden. Zweimal nur ein Kunku, glaube ich, in den ersten beiden Toren hat sie geschossen und ja, für Hannover muss man abhaken, in der Liga weitermachen und bei einem einfacheren Gegner einen guten Auftritt wieder zeigen. Gestern war kein guter Auftritt, vor allem, weil man in der ersten Halbzeit kein wirklich klares Konzept hatte, hatte ich das Gefühl. Auch nach vorne wurde einfach irgendwie gespielt. In der zweiten Halbzeit haben sie dann versucht, vermehrt die Flügel zu nutzen, haben Hendrik Weidand gebracht als Strafraumstürmer für Flanken. Hat auch nicht funktioniert, aber da hat man zumindest noch gesehen, Hannover versucht noch was. Ich habe auch ganz kurz irgendwie ganz hinten in meinem Kopf gedacht, dass Hannover vielleicht noch eine Chance hat, aber abhaken war es nicht. Und ja, jetzt sind sie raus, aber trotzdem Viertelfinale ist vollkommen okay und nächste Saison ist der Aufstieg, zumindest wenn es nach Martin Kind geht, Martin Kind, glaube ich, der Vorstandsboss von Hannover, ist der Aufstieg Pflicht in der zweiten Liga, läuft aktuell zumindest ganz gut in der zweiten Liga, zuletzt gut in Form auf jeden Fall, aber ja, der Pokalauftritt war Murks, wobei man auch mit Leipzig, ne, ist immer so eine Sache, weiß man nicht, ob das eine Team einfach extrem stark war oder das andere schwach. Es war vielleicht so eine Mischung aus beidem und das 4:0 geht auch vollkommen in Ordnung. Dann der HSV gegen den KSC, das Spiel konnte ich leider nicht gucken, deswegen gibt es keine Insider-Informationen, die mir selbst aufgefallen sind, sondern nur welche, die halt irgendwo stehen oder ich kann nur den Spielbericht eigentlich wiedergeben und das mache ich jetzt auch relativ kurz. Der KSC ist halt 2:0 in Führung gegangen, was eigentlich fast eine Überraschung war. Ich hatte zwar auf Karlsruhe getippt, aber ich glaube, das haben nicht viele gemacht. Ich hatte ja auch am Ende nicht recht. Aber auch erst nach Elfmeterschießen ist es ja passiert, weil der HSV direkt nach dem 2:0 Gegentreffer das 2:1 gemacht hat. Vor der Halbzeit, dann stand es 2:1 zur Pause. Und dann nach der Halbzeit haben sie einen Elfmeter verschossen, Sonny Kittel. Das hat mich sehr überrascht, weil ich hatte ihn immer sehr, sehr sicheren Elfmeterschütze in Erinnerung, aber dann in der 90+1, nachdem sie die rote Karte bekommen haben, die Karlsruher haben eine rote Karte bekommen, eine gelb-rote Kobalt, die hat zum Elfmeter geführt, den Kittel dann verschossen hat, aber dann hat HSV, nachdem sie halt den Elfer verschossen haben, doch noch in der 90+1 war es, glaube ich, Robert Glatzel nochmal gefunden und dann das 2:2 gemacht und dann im Elfmeterschießen sind den Karlsruhern halt die Nerven versagt. Ist halt ärgerlich für Karlsruhe, weil sie 2:0 Führung aus der Hand gegeben haben. Tim Walter hat da die Mentalität seines Teams gelobt nach dem Spiel. Sehe ich aber ein wenig kritisch, weil Tim Walter ist zwar vielleicht nichts Besseres gewohnt von Hamburg von Mentalität. Okay, nein, das war jetzt eine Unterstellung, aber trotzdem, ich fand die Mentalität jetzt gestern nicht so besonders gut. Ich meine, wenn man 2:0 hinten liegt, heißt es ja nicht, dass man nicht mehr spielt. Dann versucht man ja trotzdem noch weiterzuspielen, vor allem wenn es noch erste Halbzeit ist. Dann direkt das Gegentor machen und dann ist das nicht direkt Mentalität, glaube ich. Also finde ich, wenn man dann halt noch ein Tor macht, sondern eher ist das halt wie wenn man ein Tor gemacht hätte, wenn es 1:1 stände oder so. Also ich hoffe, man versteht, was ich meine, dass ich das jetzt nicht gesehen habe, dass da so viel Mentalität ist, also dass das nicht Mentalität für mich ist und auch vor allem, wenn ich mir in der ersten Halbzeit angucke, die Konter von Karlsruhe oder so, fast bei jeder Szene, wo Karlsruhe gefährlich wurde, auch beim zweiten Gegentreffer ist irgendwer, der das hätte klären können mit einem Sprint, wo er hinterhergelaufen ist, ist irgendwer nicht mitgelaufen und dann wurde es gefährlich. Bei der Riesenchance von Choi ist mir das besonders aufgefallen. Oder beim Gegentor, wie gesagt, beim 2:0 ist Kinzombi nicht einfach, ist einfach nur hinterhergetrabt, obwohl er ja eigentlich Mittelfeldspieler ist und das eigentlich auch klären müsste und kein Stürmer zum Beispiel. Aber na gut, ich fand die Mentalität von Hamburg sogar eher schwach, muss ich ehrlich so sagen. Aber es geht weiter am Wochenende. HSV gegen Nürnberg, spannendes Spiel in der zweiten Liga. Der Verlierer aus dieser Partie wird wohl nichts mit dem Aufstieg zu tun haben. Aber der Gewinner bleibt oben dran. oder zumindest, wenn Nürnberg verliert, werden sie wohl nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun haben. Wenn der HSV verliert, können beide noch, haben beide noch Außenseiterchancen auf den Aufstieg. Genau, das ist die Ausgangssituation vor dem nächsten Spiel. Nürnberg hat natürlich kein Spiel unter der Woche gehabt, der HSV schon. Dafür ist der HSV jetzt im Halbfinale. Das gibt, spült natürlich auch immer viel Geld in die Kassen. Und das Geld bekommt auch der SC Freiburg, um weitere tolle Transfers zu tätigen, die sie häufig, sie sind ja bekannt für erstens nicht so viele Transfers, einen kleinen Kader. Freiburg hat den wenigsten eingesetzten Spieler diese Saison, weil Christian Streich kein Freund der großen Rotationen ist, weil er selbst, er will auch keinen großen Kader haben, weil er selbst teilweise aussortiert war bei einem Team, also früher Spieler war, wurde er auch aussortiert, wegen einem halt zu großen Kader, da war im DFB-Pokalfinale und dann durfte er nicht spielen, saß nur auf der Tribüne, im größten Spiel seiner Karriere, hat er gesagt, das bleibt einem natürlich behalten, du hast die Chance auf das größte Spiel deiner Karriere und dann darfst du nicht mal auf der Bank Platz nehmen, sondern musst auf die Tribüne, weil du nicht mal in den Kader kommen kannst. Und deswegen hat Freiburg einen kleinen Kader nur und der ist total eingespielt natürlich und kann deswegen auf jeden Fall ja diesen Pokal auch eigentlich gewinnen. Also Freiburg ist mit Union Berlin nach Leipzig auf jeden Fall auch noch, also wenn eins der beiden Teams Leipzig im Halbfinale empfängt und zum Beispiel das andere im Finale, kann ich mir doch schon irgendwie vorstellen, dass eins von den Spielen Leipzig möglicherweise verlieren könnte. Aber jetzt zum Spiel bei Bochum gegen Freiburg sind mir auch nochmal ein paar Sachen aufgefallen. Vor allem, dass es ein umkämpftes Spiel war. Ich fand, es war ein Spiel, das hat Spaß gemacht. Auch mit Zuschauern hat man gemerkt, die ganze Zeit Gesänge, vor allem Manuel Riemann. der Torwart von Bochum wird natürlich immer bejubelt. Der Fanliebling, Mentalitätsspieler von Bochum. Guter Name zum Singen auch auf jeden Fall. Ja, die Fans von Bochum machen Spaß und allgemein Fans in Stadien machen wieder Spaß und auch Bochum gestern hat eigentlich Spaß gemacht, war Tick aktiver im Spiel. Freiburg hat ja am Ende 2-1 auch gewonnen, nach Verlängerung, da komme ich jetzt zu, weil Freiburg hat das 1-0 gemacht, Nils Petersen nach der Pause und dann hat Polter den Ausgleich gemacht, noch eine super Einzelaktion von Rex Bescheid oder so, spricht man ihn aus. Da hat er mit der Annahme zwei Gegenspieler aussteigen lassen und hat dann eine perfekte Flanke auf Polter gespielt und Polter musste den nur noch einköpfen. Und dann in der Nachspielzeit hat Maxim Leitsch, der Innenverteidiger, der 82% Zweikampfquote in diesem Spiel hatte, hat er in der 120. Minute einen entscheidenden Fehler gemacht. Er wollte den Ball zu Riemann zurückspielen. Man hat schon gesehen, er war aufgeregt in dem Moment und hat dann den Ball verloren und ist natürlich irgendwo schuld dann für die Niederlage. Total, total bitter, weil er ein super Spiel gemacht hat bis dahin. Da gilt nur fangen, weitermachen, nächste Saison vielleicht nochmal so weit kommen und diese Saison vor allem Klassenerhalt schaffen, wonach es ja auch ganz gut aussieht. Daneben ist Bella Kotschap gesetzt in der Liga mittlerweile wieder. Eine Zeit lang war er nicht gesetzt unbedingt, aber mittlerweile ist er wieder gesetzt in der jungen Innenverteidigung. Bella Kotschap ist halt ein bisschen unkonstanter aber als Maxim Leitsch, aber er hat auch gestern ein gutes Spiel gemacht, Bella Kotschap. Vor allem bei Bella Kotschap ist ein junger Spieler, deswegen spreche ich den an, weil er irgendwann bestimmt den nächsten Schritt machen wird und eins der größten deutschen Talente ist, und die wir auch in den deutschen Ligen haben und er ist ein Verteidiger, das ist vielleicht für viele nicht so spannend, weil Stürmer, wie gesagt, immer irgendwie ein bisschen als spannender dargestellt werden, aber ich finde es trotzdem interessant, weil Kotschap ein Spieler ist, der gegen Einzelspieler, gegen Lewandowski oder gegen Erling Haaland oder so richtig, richtig gut verteidigt, da hat er seine Glanzmomente in solchen Spielen und dann hat er aber in manchen Spielen gegen Fabian Klos, nicht böse gemeint, aber irgendwie solche Spieler, so ein paar Aussetzer drin, wo er nicht richtig steht oder so. Oder halt gegen Nils Petersen. Einmal hat er auch einen Fehler gemacht, ist dann aber nichts draus geworden durch Nils Petersen. Ja, das ist Bella Kotschap ein bisschen unkonstant, aber bei der Konstanz hilft ihm auch der Sechser davor, nämlich Anthony Lozilla, der Kapitän von Bochum, eine absolute Legende, finde ich. Ist schon sehr, sehr lange im Verein, ist aufgestiegen, ist jetzt mit fast 36 Jahren in der Bundesliga, zum ersten Mal in einer ersten Liga diese Saison und ist quasi damit auf dem Höhepunkt seiner Karriere, weil er hat auch in Frankreich schon gespielt, aber da auch nur in der zweiten Liga, also in der Ligue 2. Und er ist einfach mit 36 Jahren zu beneiden, dass er noch so gut spielt, fast jedes Kopfballduell gewinnt, das ist mir gestern aufgefallen. Er hat auch die drittmeisten Kopfballduelle in der Liga gewonnen. Allgemein ist er auch der mit den drittmeisten Zweikämpfen von den Sechsern, also von den defensiven Mittelfeldspielern hat er die drittmeisten der Liga gewonnen. Die zweitmeisten hat Nicolas Höfler. Auf der anderen Seite beides Spielertypen, die nicht für den Spielaufbau gemacht sind, sondern eher fürs Abfangen der Bälle, Aggressivität. Zum Beispiel Lucia gewinnt die ganzen Kopfballduelle. Höfler ist auf dem Boden vor allem noch mit etwas schneller, weil Lucia ist sehr, sehr langsam, muss man sagen. Mittlerweile Höfler ist auch nicht der schnellste, aber er hat einen besseren Antritt, vor allem habe ich das Gefühl, und kann damit auch ein paar Räume noch mehr zumachen. Beides sehr, sehr unauffällige Spieler, vor allem auch noch Höfler. Aber Lucia ist mir gestern auch nochmal damit aufgefallen, dass er nach Abpfiff Leitsch sofort getröstet hat. Er war 2-3 Minuten mit Leitsch zusammen und hat ihn getröstet. Es kamen dann auch noch 1-2 Spieler hinzu, aber das ist, was ein Kapitän, finde ich, machen muss. Einfach seine Mitspieler, vor allem wenn sie noch relativ jung sind, ich glaube Leitsch ist 24 oder 23, ja, hat halt diesen Fehler gemacht und wurde getröstet von Lucia. Super Teamspieler, einer meiner Lieblingsspieler auf jeden Fall in der Liga. Und allgemein Bochum ist auch eine Bereicherung für die Bundesliga, finde ich, mit vielen tollen Spielern. Ich könnte auch noch mehr aufzählen, aber ich finde, das reicht erstmal für Bochum. Man kann natürlich, also was die Taktik angeht, würde ich jetzt mal zukommen, bei beiden Teams recht ähnlich. Über außen Freiburg mit langen Pässen, Bochum auch hin und wieder mit langen Pässen, kann man aber auf jeden Fall auch machen, vor allem über Riemann. Also Bochum versucht, über die Außenverteidiger aufzubauen, eigentlich immer, selbst wenn Lucia frei steht, der Sechser, den ich gerade genannt habe, versuchen sie über außen zu spielen, auf die Außenverteidiger, auf Christian Gamboa und gestern Stafilidis, das kann aber auch Danilo Soares sein oder so, aber wenn das nicht funktioniert, spielen sie auf Riemann, der versucht einen langen Ball, und nur irgendwie im absoluten Notfall spielen sie auf Lucia, in der Zentrale, dass der dann aufbauen kann. Aber eigentlich versuchen sie es immer direkt über außen oder über einen Torwart, der dann einen langen Ball schlagen kann. Weil Riemann spielt sehr, sehr gut Fußball für einen Torwart. Bisschen auf neuer Spielstil mäßig. Und ja, das ist einerseits der Spielstil von Bochum und andererseits von Freiburg ist es auch ähnlich. Die Außenverteidiger sind etwas höher bei Freiburg. Das bei langen Pässen sie direkt vorne sind. Vor allem Günther hinterläuft ständig. Christian Günther bemerkt man immer, Nationalspieler mittlerweile. Höfler steht auch etwas defensiver als Lucia häufig, damit Freiburg dann in eine Dreierkette verfallen kann. Auf beiden Seiten sind relativ schnelle Innenverteidiger auch. Das heißt, wenn die Außenverteidiger mal hochschieben, ist das häufig nicht so schlimm, weil die Verteidiger das noch ablaufen können, den Gegner vielleicht. Aber bei Freiburg sind die Außenverteidiger häufig ein bisschen höher. Kübler auf der einen Seite ist nicht so offensiv, aber Günther vor allem links bei Freiburg für Flanken und für Hinterlaufen, Platz schaffen, für Grifo meistens. Grifo war leider gestern irgendwie total neben sich, aber an sich ist das ein super Kombi auf der linken Seite. Und sie haben auch gestern mit einem schwachen Grifo gewonnen, die Freiburger, weil Grifo dann halt auch irgendwann ausgewechselt worden ist. Also nicht unbedingt weil, aber Grifo ist dann halt auch irgendwann ausgewechselt worden. Und Schalay, der für ihn gekommen ist, hat dann in der 120. Minute halt den den Fehler von Leitsch nutzen können zum 2:1 und ist damit der Held vom gestrigen Spiel geworden. Ich hoffe, ihr konntet verstehen, wie die Taktiken aussehen von Bochum, Freiburg, St. Pauli habe ich, glaube ich, beschrieben und Union Berlin vor allem. Die anderen Spiele habe ich nicht so besonders intensiv verfolgt, deswegen kann ich dazu nicht allzu viel sagen, aber ich habe das auch mir immer angeguckt, damit ich euch keinen Mist erzähle, habe ich mir natürlich auch Statistiken dazu angeguckt, ich kann euch jetzt nicht erzählen, dass Bochum irgendwie Ballbesitz hat, also dass Freiburg viel Ballbesitz in der Liga hat, weil sie gestern halt mal etwas mehr hatten als Bochum oder so, weil das macht ja nicht Sinn, dass sie dann automatisch mehr Ballbesitz haben, nur weil sie einmal mehr Ballbesitz haben. Okay, das war ein bisschen komisch formuliert. Egal, die Folge ist jetzt vorbei. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schaltet beim nächsten Mal auf jeden Fall auch wieder ein, wenn es wieder heißt, aus der das Nähkästchen des Fußballs. Mit Lennart habe ich auch noch ein paar Projekte vor. Ja, es kommt in nächster Zeit viel auf euch zu. Seid gespannt und wir haben auch ein paar Spezialprojekte geplant. So viel dazu. Und dann wünsche ich euch schönen Tag oder was ihr auch immer gerade macht. Ziemlich genau 30 Minuten gebraucht. Perfekt. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.